Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Zuschauer über den YouTube-Kanal, als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe, fiel mir eine Begebenheit ein vor einiger Zeit im Flugzeug. Die Stewardess sagte im vollbesetzten Flugzeug, es wird alles gut, als ich Bedenken hatte, ob ich auf dem Sitzplatz wirklich sitzen kann, den sie mir zugewiesen hat. Ich konnte ihr das nicht recht glauben, denn mein Problem war, dass ich einen Platz in der Mitte einer Reihe hatte, eingeklemmt zwischen zwei sehr stabilen Personen. Ich wusste nicht, wo ich meine Beine lassen sollte während des langen Fluges. Und da bekam ich es mit der Angst und fragte die Stewardess nach einem anderen Sitzplatz. Der Flug sei ausgebucht, sagte sie. Ihr Trostwort, es wird alles gut, war nur eine Floskel, die sie wohl in ihrer Ausbildung gelernt hatte, damit unter den Fluggästen keine Unruhe aufkommt. Letztlich musste ich mir dann selber helfen und mir einen freien Platz im Mittelgang suchen, den ich dann doch noch fand. Es war nur ein kleines Problem. Es ging nicht um Leben und Tod. Um Leben und Tod ging es allerdings im Gefängnis Berlin-Tegel 1945. Ohne es zu wissen, hat sich der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer in seinen letzten Tagen im Gefängnis quasi seine eigene Grabinschrift gedichtet. Dabei war es ursprünglich als ein Lied gedacht für seine Verlobte. Noch heute vermitteln seine Verse aus diesem Lied Zuversicht und geben uns Menschen Hoffnung in Notsituationen oder aber am Jahresbeginn wie jetzt. Im Refrain des Liedes heißt es, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Gott will uns Trost in unseren bedrängten Zeiten schenken. Leiterfahrungen gehören zum Christsein. Wir brauchen seinen Trost. Auch wir sind bedrängt. Bedrängnisse stehen nicht im Widerspruch zur Barmherzigkeit Gottes, die in diesem Jahr das Motto der Jahreslosung ist. Und sie heißt, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Über unsere Verpflichtung, seid barmherzig, ist bereits gepredigt worden. Aber wer von uns kann diese Verpflichtung einlösen? Wer kann das menschliche Herz, das manchmal eiskalt ist und hart wie Stein, so erweichen, dass es barmherzig mitfühlt und handelt? Ich erlebe bei mir selbst oft einen Zustand mangelnder Empathie. Man kann es auch Herzlosigkeit nennen. Mein Mangel an Mitgefühl und Trauer ist ein Verlust, über den ich oft traurig bin. Dieser Mangel ist Gott seit Kain und Abel bekannt. Übrigens, der neue amerikanische Präsident Joe Biden wird jetzt schon der empathische Präsident genannt. Leiterfahrungen in seiner Familie haben aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Niemand von uns möchte wie er durch diese Schule gehen. Hilfe ist dennoch nah. Der allmächtige und barmherzige Gott meldet sich durch seinen Propheten Hesekiel zu Wort und verspricht uns, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Dieses göttliche Ich will ist leidenschaftlich. Gott sagt es 17 Mal in diesem Kapitel 36. Das sollte reichen, damit auch wir ihm glauben und auf seine verändernde Kraft hoffen. Ich habe mich, wie ich das erste Mal diesen Text gelesen habe vor vielen Jahren, so sehr gefreut über diese Leidenschaft Gottes und vor allen Dingen über dieses göttliche Ich will und nicht ich muss. Ich will, sagt Gott und sagt uns das zu. Der barmherzige Gott macht also den Anfang. Sein Beschluss steht fest, alles neu zu machen, damit alles auch wieder gut werden kann. Manchmal gibt es im Leben Erfahrungen, die richtig wehtun und in das Herz schneiden. Wie ein scharfes Messer. Alles wird gut, hat mir niemand geflüstert, als ich meine Verlobte nach drei Jahren Verlobungszeit verließ, kurz vor der Heirat, um einen anderen Weg zu gehen, den Gott mich führen wollte. Ich hatte damals bei meiner Verlobung eigenwillig gehandelt und die eigene Wahl als den Willen Gottes für mein Leben interpretiert. Dann bei der Trennung musste ich Spießruten laufen, alles annullieren, die Verlobung lösen, eingekaufte Möbel wieder veräußern, mich von den Schwiegereltern mit Schmerz verabschieden. Gottes Wort kann schneidend sein, sein Einspruch in unser Leben manchmal unausweichlich, wenn er sagt, wie Jesus, wer nicht verlässt um meinetwillen Vater, Mutter, Weib, der kann nicht mein Jünger sein. Wer von uns nimmt dieses Jesuswort noch ernst in seiner Radikalität? Haben wir uns nicht wunderbar eingerichtet mit unserer Softversion vom Willen Gottes und von der Nachfolge Jesu? Erst einige Zeit nach der schwerwiegenden Trennung konnte ich Trost in dem Lied von Dietrich Bonhoeffer finden, das ich soeben schon zitierte, auf dessen dritten Vers ich nochmals Bezug nehme. Er dichtete: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Mir ist aufgefallen, dass dieser Vers im Gottesdienst oft ausgelassen wird. Er ist anscheinend für viele eine zu große Zumutung. Ich musste nur nippen an dem Kelch und ihn nicht austrinken. Jesus musste ihn bis zur Neige trinken, als er wegen unserer Schuld, wegen unserer Irrtümer, wie ich auch eins begangen habe, wegen unserem Eigenwillen und unserer Sucht nach Selbstbestimmung den Kreuzestod starb. Er hat dadurch den Zorn Gottes von uns abgewendet. Wie wir im Rückblick unseres Lebens oft sehen können, steht unsere persönliche Leiterfahrung und die Barmherzigkeit Gottes nur in einem scheinbaren Widerspruch. Alles hat seine Zeit. Damals war es für mich die Zeit zum Trauern, zum Weinen und zum Abschied nehmen. Gottes Barmherzigkeit hat mich in dieser Zeit spürbar getröstet. Wie ich erst viele Jahre später erkannte, hatte seine Weisheit einen besseren Plan für mich vorbereitet. Das kann ich heute am Segen in meiner Familie ablesen. Das Wesen der Liebe Gottes beschreibt der König David im Psalm 103. Ich lese Ihnen einige Verse aus diesem Kapitel 103 in Auszügen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern und nicht ewig zornig sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die ihn fürchten. Sofern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Es beginnt mit Lobe den Herrn, meine Seele. Kürzlich in einem Kreis, in dem wir regelmäßig zusammenkommen, die Bibel lesen und beten, haben wir über diesen Psalm gesprochen. Im Austausch, vielleicht der Corona-Zeit geschuldet, merken wir, dass vor allen Dingen unser Austausch darin bestand, die negativen Dinge, die schweren Dinge uns einander zu sagen. Und die Stimmung sank immer tiefer. Wir sind regelrecht flügellahm geworden. Und dann haben wir uns abgesprochen und vorgenommen, in der kommenden Woche mal auf das zu achten, was Gott Gutes in unserem Leben tut, und dafür zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, man muss sich förmlich einen Stoß geben und einen Schubs, sich selbst überwinden, diese Hemmung überwinden, immer nur die trübe Gedanken zu denken. Mir geht's manchmal im Auto so, da geht's prima, besser als sonst, dass ich mir einen Schubs gebe, dass mir ein Lied einfällt, eine Liedzeile, ein Stichwort. Güte und Barmherzigkeit oder Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Als mir dieser Satz kürzlich im Auto einfiel, habe ich diesen Satz ausschließlich, ich weiß nicht wie viel Mal, hintereinander gesprochen und mir wurde immer wohler. Gott ist meine Zuversicht und meine Stärke. Man kann auch sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, der dir so viel Gutes getan hat. Und wenn man sich erinnert und darüber nachdenkt, und das tun wir oft, meine Frau und ich, dass wir mal unser Leben Revue passieren lassen, nicht nur an Silvester, dass uns viele Dinge einfallen, die Gott so gut in unserem Leben getan hat. Und dann kommen wir in eine andere Stimmung. Dann stimmen wir unserer Seele auf einen sehr schönen Ton. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Wenn er das nicht täte, würde ich heute gar nicht hier stehen. Er hat bislang alle meine Gebrechen geheilt, einschließlich Zahnschmerzen, durch einen sehr guten Zahnarzt. Ja, und alle meine Gebrechen, die ich sonst noch habe, die hat er auch im Griff. Und ich darf Jahr um Jahr, Tag um Tag vor ihm leben. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Das ist ein sehr schönes Bildwort. Stellen Sie sich vor, Sie empfangen aus Gottes Hand eine Krone aus Gnade. Was Besseres gibt's gar nicht in diesem Leben. Der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. Darauf komme ich nachher nochmal zurück. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das kann man wohl sagen, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke und das, was ich da schon verbrockt habe, was ich täglich nicht Gutes vollbringe, wie geduldig Gott da mit dir ist. Viel geduldiger als meine eigene Ehefrau. Er wird nicht immer hadern und nicht immer zornig sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Ja, wenn er das täte, dann wäre keiner von uns heute mehr da. Das tut er nicht. Er vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die ihn fürchten. Ja, die Gnade umschließt uns und ist höher als der Himmel. Und darunter, unter diesem Himmel, dürfen wir leben, ohne Angst und ohne Sorge, weil er für uns sorgt. Sofern der Abend ist vom Morgen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist für mich ein Zeitmaß, das kann ich gerade noch aushalten. Ich kann nicht tagelang, wochenlang mit einem schlechten Gewissen wegen Verfehlungen und Schuld herumlaufen. Und so weiß ich, dass er sagt, von morgen bis zum Abend und dann ist gut. Und dann fangen wir wieder Neues von vorne an. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Eins der schönsten barmherzigen Worte im Alten Testament, wie ich finde. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ich mit meinen eigenen Kindern umgegangen bin, wenn sie traurig waren, wenn sie etwas ausgefressen hatten. Oder vor allen Dingen mit meinen Enkeln jetzt bin ich viel barmherziger geworden als früher. Und der Vater im Himmel sagt, ich bin nochmal ein ganz anderer Vater. Ich erbarme mich über die Kinder mehr als ihr Väter und ihr Mütter. Ich habe eine ganz andere Qualität und das spüren wir auch, wenn er sich über uns erbarmt und uns tröstet und uns die Dinge nachsieht, die wir nicht richtig machen. Ich komme jetzt nochmal zu dem Vers 5, der deinen Mund mit Gutem sättigt, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich wollte es unbedingt wissen, wie das mit dem Adler zu verstehen ist und habe recherchiert und recherchiert, bis ich das gefunden habe, wo ich denke, das könnte uns auch helfen. Wenn der Adler in die Mauser kommt, nur 1 bis 2 Mal in seinem ganzen Leben und manche Adlerpaare leben 70 Jahre, ist sein Zustand für ihn kritisch und gefährlich, wenn er in die Mauser kommt. Nicht wie die Hennen und andere Vögel einmal im Jahr, sondern nur 1 bis 2 Mal in seinem ganzen Leben. Seine Federn sind immer länger und schwerer geworden, so schwer, dass er sich nicht mehr in die Luft erheben kann und keine Beute mehr machen. Weil der alte Adler nicht mehr fliegt, läuft ihm ein gelbes Harz aus dem Schnabel, ein Hornharz, und bildet eine Art Überschnabel. Weil der Adler seinen Schnabel durch Arbeit nicht mehr abwetzt, verschließt es ihm am Ende den Schnabel. Er kann dann nicht mehr fressen. Die Situation wird lebensgefährlich. Dann lebt er von seiner eigenen Fettreserven und von seiner Substanz. Er verliert dabei so viel Kraft, dass er ein ganz trauriges Bild abgibt. Die Flügel hängen herunter und schleifen auf dem Boden. Von seiner Größe und Majestät, die ein junger, ausgewachsener Adler ausstrahlt, ist nichts mehr übrig geblieben. Er sieht ganz erbärmlich aus. Und was noch schlimmer ist, kleine Vögel fliegen über ihm hin und her und werfen ihren Kot genau auf ihn ab, um ihn zu demütigen. Und da muss ich sagen, das ist ein echt beschissenes Leben von so einem Adler. Aber dann, aus alt wird wieder jung. Wie kann der Adler in solch einer lebensbedrohlichen Situation wieder jung werden? Doch es funktioniert, denn dieser alte Adler bekommt auf einmal ganz plötzlich einen rätselhaften Impuls. Wie verrückt fängt er dann auf einmal an, mit den Flügeln zu schlagen, und die schweren Federn, die nur noch lose in ihren Hüllen sitzen, fallen von ihm ab. Der Adler wird dabei völlig kahl und sieht nun aus wie ein gerupftes Huhn. Er schlägt sich selber kahl. Dann wetzt er seinen Überschnabel, der ihm gewachsen ist, am Felsen stundenlang ab, dass er wieder fressen kann. Aber das Wichtigste kommt noch dazu. Es wachsen ihm neue Federn. Dann sieht er nach einiger Zeit aus, wie er sich mit neuen Federn aufschwingt von seinem Horst und wie er sich nach Monaten wieder einmal mit ausgefahrenen Krallen auf Beute stürzt. Doch was ist jetzt anders bei diesem Adler? Dieser Adler nach der Mauser ist für Jäger und Fallensteller fast nicht mehr zu kriegen. Warum? Er besitzt die Erfahrung und Reife des Alters, kombiniert mit der Flugkraft und Dynamik eines jungen Adlers. Er kann mit ungeheurem Schwung wieder auffahren, mit Flügeln wie ein junger Adler. In Jeremia 40, Vers 34 heißt es dazu, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt auch ein Lied von diesem Adler, denn die da hoffen auf den Herrn, die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht mehr matt und wandeln mühelos. Ich komme zum Schluss. Alles wird gut, liebe Gemeinde, weil Gott unser Leben in seinen Händen hält, weil er Altes erneuert, weil er väterlich hinter dir steht. Er ist für dich. So haben das auch viele Menschen erlebt, die in Zelle im Gefängnis sitzen, und im Schwarzen Kreuz wird jedes Jahr eine Karte, die für diese Menschen spricht, gedruckt und an uns Mitarbeiter weitergegeben. Und da habe ich eine Karte, die finde ich sehr schön, und die möchte ich Ihnen vorlesen. Ich bekenne mich zu den Menschen, den großmäuligen, kleinmütigen, verträumten, abgebrühten, grausamen, zarten, tapferen, kurzsichtigen, versehrten, müden und ach so klugen, den glücklichen, den sorglosen, den verlorenen, den wunderbaren, den verwirrten, den enttäuschenden, den lieben, den unerträglichen, den schönen Menschen, sie sind mein. Gott. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und so können wir schließen mit der Erkenntnis, alles wird gut, auch in deinem Leben. Gott geht nicht auf Distanz. Er nimmt dich in seine Arme. Trotz Abstands- und Hygieneregeln. Amen.